Urban ist eigentlich eine Haltung einfach. Also Urbanität hat etwas, was da ist, wenn man neugierig ist, wenn man will, Dinge entwickeln, verändern, reissen. Die spannende Urbanität ist dort, wo auch so Veränderungen passieren und viel innovatives Potenzial aufeinander prallt.
Das sagt der Romano Strebel, der in Zürich den Newsletter RONUP gegründet hat. Ein Newsletter über Stadtleben, Kultur und eben über die Urbanität. Nicht nur in Zürich, inzwischen gibt es RONUP in 9 Schweizer Städten. Damit ist der Romano Strebel mit seiner jahrelangen Erfahrung sozusagen ein professioneller Stadtbeobachter. Herzlich willkommen bei der neuesten Folge von 7x die Schweiz. 7x die Schweiz, das ist ein Podcast von der NZZ. 7 Regionen, 7 Menschen. Wir nehmen die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober zum Anlass, eine kleine Reise zu machen durch die Schweiz. Eine Reise zu 7 Menschen mit interessanten Geschichten. Ich bin der Lukas Meder und bei mir im Studio ist meine Kollegin von der Zürich-Redaktion, Lena Schenkel. Hallo Lena.
Hoi Lukas.
Lena, hast du selber eigentlich auch RONUP abonniert?
Ja, das habe ich. Schon vor ein paar Jahren. Das ist immer wieder spannend, gibt gute Inputs, auch für Geschichten bei uns. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht immer dazu komme, ihn auch zu lesen. Wie das, man kennt das ja so ein bisschen mit Newslettern. Man kommt dann manchmal im Alltag oft nicht dazu, alles immer zu lesen. Ich habe aber lustigerweise meine Wohnung auch dank RONUP gefunden.
Das ist, ich habe sie zwar nicht gefunden, aber die Wohnungssuche ist bei mir auch ein Grund gewesen, dass ich vor Jahren einmal RONUP abonniert habe. Dabei ist RONUP eigentlich viel mehr als nur Kultur und Wohnungen. Aus was alles besteht denn eigentlich RONUP?
Ja, eben neben dem Newsletter, wo sich lieber Neues aus dem Stadtleben informiert und Tipps gibt, vom Konzert bis zu den schönsten Gartenbeiz, ist es eben auch eine Internetplattform mit einem Marktplatz und einem Forum, wer wie mir vielleicht eine Wohnung sucht oder einen Job oder eben auch einen Partner, vielleicht auch sogar nur schon die Flirtbekanntschaft vom letzten Wochenende, der könnte eben bei RONUP auch fündig werden. Der Romano Strebel hat mir verraten, dass es Dutzende von RONUP-Babys geben soll.
RONUP ist ja inzwischen auch schon 15 Jahre alt, 2004 gegründet.
Ja, genau, das ist noch lustig. Das war gerade 2 Monate gewesen, muss ich das mal vorstellen, nachdem Facebook in den USA online gegangen ist und noch ein Jahr vor YouTube.
Da war die Internetwelt noch eine andere gewesen. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden?
Ja, es war eine klassische Bieridee für die, die Zürich kennen und sich da aufhalten. RONUP ist in der berühmt-berüchtigten Ole-Ole-Bar an der Langstrasse geboren. Also um das auch klarzustellen, es ist also nicht der RONUP, ist nicht irgendwie in New York, wie das auch schon ein Kollege von mir in der Redaktion gemeint hat. Es sind die beiden Gründer, der Romano Strebel und der Christian Klinner, die auf die Idee gekommen sind. Und sie behauptet aber nach wie vor, dass es den RONUP also wirklich gibt. Und
so als Kunstfigur.
Nein, sie sagen natürlich immer, sie geht jetzt nicht um, sie geht jetzt gerade, sie geht Kaffeepause machen oder sie geht eben draussen auf der Gasse und sagen immer eben, sie geht der Macher und Denker hinter all dem. Und jedenfalls eben haben die beiden, der Romano Strebel und der Christian Klinner, damals zusammen in einer WG gelebt und haben auch zusammen als Werber geschafft in der gleichen Agentur und haben immer gedacht, sie wollen mal etwas Eigenes machen und haben sich ein bisschen umstudiert, was man eigentlich noch könnte brauchen.
Wir sind an vielen Orten unterwegs in dieser Zeit und haben die Stadt aus unserer Sicht gut gekannt und haben gefunden, es fehlt so an Information auf der Strassenebene. Also es hat viel Information gegeben zu Veranstaltungen in grossen Lokalitäten und wo man was kann für ein Konzert hören kann. Aber wir haben gemerkt, dass viel mehr passiert eigentlich, wo gar nicht richtig abgebildet ist. Und dann ist die Idee entstanden, dass man irgendein Magazin machen oder so natürlich. Und am Schluss haben wir aber eigentlich kein Geld gehabt und haben dann gefunden, nein, wir schicken das per E-Mail, das ist eigentlich ideal. Das können ja alle lesen. Ja, und dann haben wir das so zur Nacht angefangen und haben einfach unsere Tipps unseren Freunden geschickt und gesagt, so, jetzt leset das mal.
Ein klassisches Start-up also?
Ja, eigentlich schon. Und man hat sie den Begriff eigentlich damals gar noch nicht gegeben. Sie haben also keinen wirklichen Businessplan oder so gehabt. Es hat alles als Hobby angefangen in der Freizeit. Sie sind am Anfang gestartet mit 7'000 Franken. Davon sind 5'000 in die Website gegangen und 2'000 in Markenschutz.
Und wie lange hat es denn gebraucht, bis der Erfolg gekommen
ist? Ja, der ist gar nicht so schnell gekommen. Das hat schon eine Weile gedauert. Das war am Anfang ziemlich hart, hat mir der Romano Strebel erzählt. Sie haben dann zum Beispiel Flyer am See verteilt über den Mittag, was nicht unbedingt die Leute so interessiert hat. Und eine von meinen Kollegen im Zürich-Ressort hat auch gesagt, sie erinnere sich noch daran, wie im Kaffee ins Rad gegangen sind, wie man das kennt, auch von der Migros mit so Abrisszettel, wo dann eine Website drauf gestanden ist, wo man sich dann haben können für den Newsletter anmelden. Das ist also am Anfang wirklich ein kleiner Kreis von Abonnenten gewesen.
Und dann haben wir aber gemerkt schon, dass die Ersten, die das lesen, dass die das lesen. Weil die haben uns ja dann, wir haben ja die alle gekannt, die das gelesen haben. Und wir haben das immer wieder natürlich gehört, oder, dass das eigentlich noch spannend ist. Und dort haben wir gedacht, okay, das funktioniert irgendwie. Aber das Problem war, dass die meisten das für sich behalten haben, was sie dort gelesen haben. Weil sie natürlich dann einen Vorteil hatten, wenn sie dann so abends irgendwie eine Freundin getroffen haben oder Freunde. Oder Freunde und gesagt, du, komm, wir machen das und das. Und woher weißt du das? Ja, das weiß ich einfach. Oder? Und man hat das nicht so weitergedreht, so schnell. Das war ein Informationsvorteil für viele.
Am Anfang war es also noch ein Keimtipp, heute aber definitiv nicht mehr.
Nein, genau. Am Anfang war es wirklich so ein bisschen underground-mässig. Das Image ist aber nicht von ihnen selber gekommen, sondern eigentlich von außen aufgesetzt. Und dass Ronald, wie du sagst, so jetzt zum Mainstream geworden ist, stört die beiden Gründer aber überhaupt nicht.
Mainstream oder Keimtipp, so haben wir nicht gedacht. Wir haben mehr gedacht, was ist heute an einem Dienstag im November das richtige Programm für die Stadt. Das war eigentlich unsere Intention gewesen. Und wir wollten etwas kreieren, wo Menschen hier interessiert und nicht Touristen. Das ist noch viel anspruchsvoller, weil die meisten kennen die Stadt schon und haben ihre Freunde und ihre Peergroups und ihre Lieblingsorte, wo sie sind. Und dass trotzdem jemand hier ist, sich inspirieren von dem Ort. Das war echt spannend.
Du hast mir gesagt, jede vierte in der Stadt Zürich hat Ronab abonniert. Das sind dann also über 100'000 Leute.
Ja, es müsste etwa ankommen. Also die Stadt Zürich hat momentan 34'000 Einwohner. Und der Newsletter öffnet übrigens auch jede vierte oder jede vierte. Das ist eine ziemlich hohe sogenannte Opening Rate. Die Gesamtzahl der Abos kenne ich aber nur. Das sind 330'000 schweizweit. Und es kommen jeden Monat etwa 3'000 hinzu.
Und was ist denn das Geheimnis von Ihrem Erfolg?
Ja, ich glaube, dass sie einfach dran geblieben sind. Und man hat also richtig gespürt, die haben eine Leidenschaft gehabt, die sie auch irgendwie durch das alles durchgetragen hat. Der Romano Strebel hat mir auch gesagt, es brauche 3 Sachen für ein erfolgreiches Start-up. Das Erste sagt, dass man Risiken eingehen muss. Also sie haben wirklich dann irgendwann ihre Jobs gekündigt und ganz auf die Karte Ronorb gesetzt. Zweitens bräuchte man den richtigen Partner. Er hat es in seinem Fall einen glücklichen chemischen Zufall genannt. Und drittens braucht es eben auch die Nerven, um auch die schwierigen Zeiten können zu überstehen. Das war dann bei ihnen nach 2 Jahren der Fall gewesen, wo sie sich erstmals können Lohn auszahlen lassen.
Das ist eigentlich nicht so lange, 2 Jahre. Wie muss man sich das vorstellen, mit was verdient Ronab-Geld?
Ja, ich glaube, das ist wie bei allen Medien ein bisschen so. Also am Anfang vor allem klassisch mit Werbung. Da hat es übrigens auch ein lustiges Müsterli, wo er die ersten Werbebanner hat verkaufen wollte, haben die potenziellen Kunden gefragt, was man dann auf der Rückseite von so einem Werbebanner platzieren könnte. Unterdessen haben sie aber das Unternehmen weiterentwickelt und mehrere Standbeine geschaffen für die wirtschaftliche Absicherung. Also Ronorb ist nicht mehr einfach nur ein Publikationsorgan, sondern eben auch selber zum Veranstalten geworden. Es gibt zum Beispiel den Rooftop Day, wo Städter ihre Dachterrassen für Freiluftkino oder Grilladen freigeben. Und sie haben, das war 2012, auch Crowdfunding-Plattform gegründet.
Die beiden Gründer schreiben, tun die selber nicht mehr?
Nein, nicht wirklich. Das macht ja der Ronorb. Nein, im Ernst. Sie haben Mitarbeitende jetzt, die da für sie auf der Gasse unterwegs sind und in die Tasten hauen. In Zürich sind es 16 und in der ganzen Schweiz sind es 19. Und lustigerweise sind es viele Frauen, wie ich vor Ort gesehen habe. Also es sind also mehr Frauen, die für Ronorb arbeiten, als für Männer.
In der Schweiz ein Erfolg, es hat aber auch einmal eine internationale Ausgabe gegeben, Berlin, London, New York, die dann nicht funktioniert hat. Warum nicht?
Ja, es hat sogar einmal eine in Brasilia gegeben. Ja, es gibt immer wieder Anfragen für internationale Adaptionen, hat mir der Romano Strebel erzählt, kürzlich sogar aus Bagdad. Dass man aber Ronorb nicht so leicht kann exportieren kann, liege weniger an der Idee oder den fehlenden Abonnenten, sondern vor allem an der lokalen Finanzierung, hat er gesagt.
Aber eben trotzdem ein Erfolgsprojekt. Hat es denn da auch einmal Übernahmeangebote gegeben? Leute, die das haben wollen kaufen?
Ja, ich habe wirklich erzählt, dass sie seit langem ziemlich gehypt worden sind und dann eben immer mal wieder Angebote bekommen haben, zu verkaufen. Aber die beiden haben wie gefunden, dass sie damit wohl auch die Seele von Ronorb würden verkaufen.
Die meisten haben einfach wollen, eine Art, man kann investieren und man kann es dann gross machen und wieder verkaufen und dann der Nächste hat dann das Problem. Und das ist nicht unsere Philosophie, weil wir wollen ja eigentlich etwas haben, das auch in sich funktioniert und nicht nur mit fremdem Geld aufgeblasst wird. Und wir sind dann vielleicht reich und dann haben aber irgendwie den Ronorb verloren. Das hat uns einfach nie gepasst.
Der Romano Stäbel hat mir auch erzählt, dass er sehr wohlreich geworden sei, eigentlich der Ronalp, einfach nicht in einem finanziellen oder monetären Sinn. Das sei absolut bereichernd, immer noch mit ganz vielen Leuten zusammen unterwegs sind und arbeiten, die das Projekt immer einfach gemeinsam weitertragen und weiterentwickeln wollen.
Bereichernd, sagt er, aber er macht das schon seit 15 Jahren. Ist ihm das noch nicht langweilig geworden?
Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Sie, wie gesagt, sie entwickeln Ronorp und die verschiedenen Geschäftsmodelle rundherum ja immer weiter. Und es ist noch lustig, sie haben sogar einen Tag in der Woche reserviert, nur für neue Innovationen, also um daran umzudenken und überlegen, wie sie da künftig Neues ausprobieren wollen. Und dann hat auch der Romano Stäbel gesagt, gedanklich Zeit zu haben, das sei für ihn eigentlich das Unternehmertum.
Und was machen sie denn dort?
Ja, das habe ich dich auch gefragt. Also hat mir gesagt, sie denken eigentlich wirklich dann viel lesen oder im Internet surfen, aber manchmal gehen sie auch raus, wie früher, zusammen auf einen Roadtrip, quasi so auf Geschäftsreise und lassen sich auch mal von anderen Städten inspirieren. Und das Wissen über Stadtentwicklung und auch Community Building, wo sie aufgebaut haben über die Jahre, verkaufen sie sogar inzwischen auch an Dritte. Zum Beispiel die SBB beraten sie beraten in Sachen Europaallee.
Europaallee, das ist das Neubauquartier neben dem Hauptbahnhof Zürich, wo ja aber eher steril gilt und wenig lebendig.
Ja, vielleicht brauchen sie darum Beratung. Lustigerweise hat der Romano Stäbel sogar gemeint, die Europaallee sei eigentlich genau richtig konzipiert. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, damit sich den Ort auch in der Stadt etablieren. Aber es ist eigentlich richtig, dass in den oberen Stockwerken Wohnungen und Büros gäbe und in den unteren Stockwerken dann eben Läden und Restaurant. Weil er findet, das Bartegen sei eigentlich die wichtigste Etage, weil dort das Leben entsteche. Und er hat mir auch erzählt, dass er zum Beispiel das in Texas gesehen habe, wo man ganze Stadtteil nur dafür freigegeben hat, dass Restaurant zuunterst in ihr neues Konzept testen und fast keine Miete zahlen. Also man hat dann erst ab dem ersten Stock kommerziell gedacht und dass sich das eben halt lohnt, wenn man dann unten kleine Geschäfte quasi subventioniert. Das ist eben wichtig, auch für die Mischung, sagt der Romano Stäbel.
Und man muss einfach schauen, glaube ich, in der Stadtentwicklung, Planung oder im Leben in der Stadt, dass sich die Mischung irgendwo immer gut manifestiert und dass eben alle das Denken, also von den Investoren bis hin zu den Stadtplanern, bis hin zu den Einzelnen, die dann Räume bewirtschaftet, dass man ein grosses Zusammenspiel findet und versteht, was eben Urbanität am Schluss oder gute Urbanität eben ausmacht. Weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn man einseitig plant und einseitig eben ein Quartier wie abtötet und dann stilllegt praktisch als Wohnghettos. Oder? Das ist ja, dann bringt es nicht mehr. Und ich glaube, die Stadt soll ja Leben haben, es soll eine Zentrumsfunktion haben, es soll auch nerven, es soll reiben. Darum ist die Stadt Stadt. Oder?
Wie hat sich denn die Stadt Zürich in seinen Augen verändert in den letzten Jahren?
Er hat gesagt, es sei vielfältiger und auch multikultureller geworden, globalisierter, was er sehr schätze. Ich glaube eben, dass es immer auch Chancen sei, wenn neue Menschen in die Stadt kommen. Und es gäbe ja da so ein bisschen weltweite Tendenz, dass neue Zuzüger eigentlich die innovativeren sind gegenüber den Alteingesessenen. Und der Stäbel selber ist übrigens auch kein gebürtiger Zürcher. Er ist nämlich im ländlichen Muri im Aargau aufgewachsen und erst in seinen 20er in die Stadt Zürich gezogen. Und damals in den 90er, muss man auch wissen, ist Zürich ja AAA-Stadt genannt worden, was gar nicht positiv gemeint ist.
Was heisst denn das?
Die 3A sind gestanden für alte Ausländer und Arbeitslose. Und man weiss, dass inzwischen wächst die Stadtbevölkerung wieder von Zürich und es leben auch mehr Familien da. Das ist übrigens auch beim Romano Stäbel der Fall. Er ist sogar mit seiner Partnerin und den beiden Kindern nach 8 Jahren in der Agglo wieder zurück in die Stadt gezogen, von Zolliken nach Wipkingen.
Also die Entscheidungen sind eigentlich unsere Kinder. Wir haben gefunden, dass es spannender ist für die Kinder und für uns alle in der Stadt wieder leben, wie wir schon gelebt haben vorher. Und haben dann, sind wieder zurückgezogen, weil wir glauben einfach, dass mit dem Leben als Familie in der Stadt ist es extrem interessant. Alle können ihr Leben leben. Wir als Erwachsene haben viele Möglichkeiten. Es ist viel weniger Mobilität gefragt, um schnell zusammen sich können treffen mit Freunden oder aber auch mit der Arbeit. Und die Kinder in sich haben in dem Quartier eigentlich ein total lustiges Leben und haben dann eine Vielzahl von Möglichkeiten. Jetzt in unserem Fall, wir wohnen in Wipkingen, da haben wir eigentlich Wald, Stadt, Fluss, alles aufeinander oben. Also ich finde, das ist ein idealer Raum zum Aufwachsen. Und ich glaube, unsere Kinder sind durch das WIF und fühlen sich wohl. Und ich glaube, die haben nicht auch kein Defizit oder so. Sie haben die Räume, die sie brauchen als Kind in der Stadt.
Er hat auch gesagt, dass er die belebten Strassen und Plätze, die vielen verschiedenen Menschen und all die Reize eigentlich brauche. Und da muss ich sagen, das geht mir genau gleich. Mir fehlt irgendwie auch etwas, wenn ich am Mittag oder um zwei am Nachmittag keinen Menschen sehen lasse, treffe auf der Strasse und sei danach mucksmütlich still ist. Und für ihn ist das natürlich auch ein Teil von seiner Arbeit bei Ronorb, sich von dem Gewusel inspirieren zu lassen und einfach am Puls von der Zeit sein.
Am Puls von der Zeit sein, was braucht man denn? Was muss man haben, um heutzutage in Zürich am Puls von der Zeit zu sein?
Ja, also der Romano Strebel hat mal noch 2004 gesagt, wenn man neu auf Zürich zieht, dann braucht man eigentlich drei Sachen. Das ist eben ein Velo, eine Freitagtasche. Das sind für die, die es nicht kennen, die Lastwagen-Plachentaschen, die eine Zeit lang so in waren. Und der Ronorb natürlich. Und ich habe ihn dann gefragt, ob das eigentlich heute noch gilt. Und er hat gemeint, ja. Yeah. Also statt dem Velo könnte es vielleicht auch ein Eintrotti sein. Und anstatt von der Freitagtasche müssen wir halt heute einfach wissen, wo man was in der Stadt isst.
Weil Essen heutzutage so...
Genau, das hat er auch gesagt. Früher hat er auch gefunden, es doch die Zentralfrage, welche Party, wo gehen wir heute? Und heute ist es, wo essen wir? Und ich glaube, das trifft den Nerv der Zeit ziemlich gut, beziehungsweise eben, er trifft auch den Nerv der Zeit ganz gut. Und das ist übrigens auch so, was Reisen betrifft.
Die Frage von, wie bin ich dort hingekommen, ist wichtiger als wo bin ich gewesen? Weil mit dieser Klimadebatte, das so zum neuen Tipping Point wird in der Gesellschaft, wo man sich so positiv oder negativ darstellen kann. Ich kenne bereits Leute, die nicht mehr sagen, dass sie jeden zweiten Tag auf London fliegen, weil sie Angst haben, dass sie gesellschaftlich Karma-Punkte verlieren.
Der Romano Strebel ist ja ursprünglich Aargauer, hast du gesagt. Was sagt er denn heutzutage zu dem bekannten Vorurteil, Zürcher sind arrogant?
Also er war dem ein bisschen zwiespältig gegenüber. Er gefunden hat, ja, dass man in der Stadt halt schon alles hat, könne ich allenfalls ein bisschen arrogant machen. Aber in erster Linie hat er gefunden, dass Zürcher und allgemein Städte vielleicht eigentlich tolerant, was das Arrogante ja eher ausschliesse.
Ich glaube, die meisten sind auf eine gewisse Art tolerant, weil sie irgendwie dichter miteinander auskommen. Die Toleranz ist aber sehr verschieden zu interpretieren. Aber ich habe das Gefühl, doch Menschen, die dichter miteinander leben, haben weniger Vorurteile und haben weniger Berührungsängste zu anderen.
Der Romano Strebel hat selber Kind. Wie ist denn das eigentlich mit Ronorb? Haben die Ronorb abonniert oder ist es eher so ein bisschen uncool, weil die Eltern das machen?
Ja, also sein Sohn ist 12 und die Tochter 10. Ist vielleicht noch, die sind beide vielleicht noch ein bisschen jung für die meisten Ronorb-Themen.
Für Paltas und so.
Ja. Aber sein Sohn hat also tatsächlich Ronorb abonniert und hat auch mal am Zukunftstag schon mal schreiben sogar über einen Maroni-Stand. Und die jüngere Tochter, die interessiert das noch ein bisschen weniger. Sie sieht ihn eher so ein bisschen der Romano Strebel als Computermensch, hat er gefunden.
Also die Frage wird man erst in 5 bis 10 Jahren beantworten können.
Ja, falls es dann überhaupt Ronorb noch in dieser Form gibt. Weil der Romano Strebel hat mir auch gesagt, dass sie da noch ganz viele Ideen haben, auch für neue Formen, die die Stadt auch verdient haben. Und man darf ja so gespannt sein, hat er gemeint.
Dann sind wir gespannt auf die Versprechungen vom Romano Strebel, einem von zwei Gründern von Ronorb, dem Newsletter über Stadtleben. Herzlichen Dank, Lena Schenkel, dass du vorbeigekommen bist und uns von ihm erzählt hast.
Sehr gern.
Sie haben 7-mal die Schweiz gelesen, den Podcast von der NZZ. In der nächsten Folge, in einer Woche, gehen wir ins Berner Oberland und besuchen dort einen Böstler, einen pensionierten Böstler, wo dank seiner früheren Tätigkeit auch das ganze Dorfleben kennt. Sie können 7-mal die Schweiz in Ihrer Podcast-App abonnieren oder Sie gehen auf nzz.ch/podcast, wo Sie alle Folgen finden und auch noch andere Podcasts von der NZZ. Wenn Sie die NZZ nicht nur hören wollen, sondern auch lesen, können Sie das jetzt machen, 3 Monate lang zum Preis von 1 Monat. Die Infos dazu unter probeabo.nzz.ch/schweizer. Ich bin der Lukas Mäder. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge von 7-mal die Schweiz.